Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Bei mir im virtuellen Studio darf ich Dr. Moritz Prezibilla begrüßen. Hallo Moritz.
Hallo Nils. Freut mich, dass ich da sein darf. Coole Sache. Danke.
Finde ich auch gut, dass du mitmachst, dass du es unterstützt. Moritz, vielleicht mal zu Beginn gleich. Könntest du dich den Zuhörern mal vorstellen?
Selbstverständlich, klar. Hallo liebe Leute, ich bin Moritz Prezibilla, bin aktuell Krebsforscher in England ansässig, lebe in London, weshalb wir das hier auch online machen und nicht in Person. Bin in erster Linie Molekularbiologe und Genetiker, arbeite an einem Forschungsinstitut, was sich in erster Linie mit der Bestimmung von Veränderungen in der DNA, der sogenannten DNA-Sequenzierung beschäftigt. Und nutze diese Informationen im Bereich von Krebs vor allen Dingen für Aufklärung bzw. Verständnis zur Risikobewertung von Menschen, also Risikovorhersage in gesunden Personen, sowie Prävention von Krebs auf eben genomischer und genetischer Ebene. Und das mache ich schon ein paar Jährchen, also mittlerweile so ungefähr 11, 12 Jahre. Bin promoviert hier und habe mich quasi mein Leben lang, zumindest mein Erwachsenenleben lang, mit Krebsevolution beschäftigt.
Ja, mega, Moritz. Also ja, beeindruckende Lebens- oder Berufsgeschichte, die du hast, wenn man das so ein bisschen nachliest, was du schon alles gemacht hast. Ich fand auch interessant, wir haben letzte Woche ja telefoniert, an was du gerade arbeitest. Kannst du das auch vielleicht noch kurz sagen oder darfst du da gar nicht drüber reden?
Doch, natürlich, das ist alles öffentlich. Das ist ja das Schöne an der Forschung, dass wir in erster Linie aus öffentlichen Geldern finanziert sind und auch in der Hinsicht vollkommen öffentlich arbeiten. Mein aktueller Fokus liegt darauf, auf der Entwicklung von Tests, die wir zur Risikobestimmung in verschiedenen Organen durchführen können. Also eben im Kontext von gesunden Menschen nutzen wir quasi nicht invasive Proben, sowas wie Mundabstriche, Muttermilch, wie bestimmte Proben von der Speiseröhre, aber auch Urin und andere, um in den Zellen, die in diesen nicht invasiven Proben drin sind, eben Veränderungen der DNA festzustellen, die eben bestimmte Gene beeinflussen, also bestimmte Regionen in der DNA, die wichtig für die jeweilige Krebsentwicklung dieses Krebs ist. Also beispielsweise Brustkrebs bei Muttermilch. Das nutzen wir, um Tests zu entwickeln, die wir hoffentlich irgendwann auch erstmal hier in UK in ein Gesundheitssystem einspeisen können, um eben Risiko frühzeitig festzustellen und den Menschen zu ermöglichen, ja auch frühzeitig Vorsorgeuntersuchungen oder eben verschiedenste Interventionen wahrnehmen zu können. Das ist so einer der großen Punkte, an denen ich aktuell arbeite.
Fand ich auch richtig, richtig spannend. Also das ist ja das, was man sich so wünscht, ne? Nicht invasive Prophylaxe eigentlich und schon in der Vorstufe dann möglichst den Krebs zu entdecken und nicht, ja, wie zum Beispiel bei mir im Endstadium, erst wenn der Lungenkrebs die Rückenschmerzen verursacht, ne?
Das, definitiv.
Wünscht ihr gutes Gelingen oder hoffe, dass ihr schnell sowas auf den Markt bringen könnt, Moritz?
Wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Das dauert immer ein bisschen länger, als man eigentlich will, aber ja, damit muss man leider in der Forschung oder der Grundlagenforschung sehr, 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 sehr gut leben können.
Also Geduld, ja, was ist ja auch gut ist, das ist ja so unser Thema heute auch, ne? So evidenzbasiert klinische Studien. Ich habe nämlich den lieben Moritz gefragt, ob er mir helfen könnte, so ein paar Krebsmythen, ja, ich sag mal, nicht zu beseitigen, sondern offen anzusprechen, wirkt es nicht, ist das richtig oder ist das falsch? Gibt es da schon Daten für oder ist die Datenlage auch offen? Moritz, da bist du ja deinen Kommentar gleich zu abgeben. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Weil es sind Mythen bei, die hört, also ein Krebserkrankter wie ich hört die fast jeden Tag oder jede Woche auf jeden Fall. Also und da fange ich gleich mal mit dem ersten an, weil da wirst du mir recht geben, weil das hörst du bestimmt auch sehr, sehr oft. Und zwar Zucker fördert Krebs oder Zucker füttert den Krebs. Also das hört wahrscheinlich, ja, wie gesagt, jeder, lass den Zucker weg und dann hungert man praktisch schon so den Krebs dann aus. Ja. Hast du da irgendwas...
Zu sagen. Also ich sag mal, am Ende des Tages ist es natürlich, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, daher kennen wir uns ja am Ende des Tages auch. Ich versuche auf Social Media Menschen zu helfen, dabei zu verstehen, wie Krebs eigentlich funktioniert und Aussagen und Mythen rund um Krebs in gewisser Weise aufzuklären und aus wissenschaftlicher Sicht darzulegen, warum etwas richtig oder etwas falsch ist. Dementsprechend ist das tatsächlich auch einer der ersten, ich glaube, in meinem ersten Video habe ich mich mit diesem Mythos beschäftigt, Krebs füttert Zucker. Und dazu muss man natürlich sagen, das basiert alles auf wahrer Biologie, diese Aussage. Also Krebs füttert Zucker basiert am Ende des Tages auf dem sogenannten Warburg-Effekt, den Otto Warburg in den 1920er Jahren, glaube ich, ist es, entdeckt hat. Das beschreibt eigentlich nur, dass Krebszellen in gewisser Weise Zucker vergären. Also die benutzen einen Prozess, der nennt sich Glykolyse. Das ist ein ziemlich ineffizienter biologischer Prozess. Also der funktioniert eigentlich gar nicht so gut. Der funktioniert aber nur schnell. Das heißt, die Krebszellen, er hat dann im Endeffekt erkannt, dass Krebszellen diesen Prozess sehr stark nutzen. Er hat dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist wahrscheinlich Krebs eine metabolische Erkrankung, die daher rührt, dass man eben Zucker oder so, eben Zucker stark verstoffwechselt. Also das basierte im Endeffekt auf diesem Phänomen. Oftmals wird ihm dann zugeschrieben, dass er dafür den Nobelpreis bekommen hat, hat er aber in gewisser Weise eigentlich gar nicht so sehr. Also das ging ein bisschen weiter in andere Richtungen. Der hat nämlich nicht nur daran geforscht, aber das soll hier nicht zur Sache tun. In jedem Fall hat er selbst in seinen Lebzeiten eigentlich diese Krebsfütter-Zucker-Theorie schon widerlegt durch seine eigene Forschung, was viele auch nicht wissen. Also er hat in den 50er, 60er Jahren eigentlich festgestellt, dass es auch andere Gewebe gibt, die nicht Krebszellen sind, sondern Normalgewebe, die genauso viel Glykolyse oder ähnlich viel Glykolyseaktivität haben und dadurch gezeigt haben, okay, eigentlich, wenn das die anderen Zellen auch haben und die Krebszellen auch, also normale Zellen versus Krebszellen, dann kann es ja eigentlich kein so spezifischer Mechanismus sein. Und das ist auch das, was man heute dazu sagen muss. Krebsfütterzucker ist sehr pauschalisiert und wahrscheinlich zu pauschalisiert. Es gibt sicherlich Krebsarten, die stärker auf Glykolyse setzen und auf Zucker basiert sind und dementsprechend wahrscheinlich auch auf einen Zuckerentzug ansprechen könnten. Aber da ist es tatsächlich kein allgemeingültiges Prinzip, wo man sagen würde, okay, wenn pauschal Zucker entziehen, hilft dir jetzt erstmal nicht so viel. Und es ist natürlich auch so, dass Krebszellen in erster Linie metabolisch flexibel sind. Das muss man immer dazu sagen. Die können jetzt nicht nur auf Glykolyse ansprechen, sondern wenn die halt keinen Zucker oder keine Kohlenhydrate zur Verfügung haben, dann setzen die oft auf Ketonkörper, auf Glutamine, auf andere Moleküle, die sie halt verfügbar haben. Das ist so in a nutshell ein bisschen der erste Anriss dazu. Also pauschal ist es, pauschale Aussagen zu Krebs, und das weißt du ja sicherlich auch, sind oftmals einfach falsch, weil Krebs halt einfach eine sehr, sehr diverse Erkrankung ist, die sehr, sehr viele Unterkategorien hat. Ein Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs. Es gibt viele verschiedene Arten, viele verschiedene Subkategorien. Und das macht das meistens dann auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie pauschal eine Aussage zu treffen.
Ja, ich finde auch gut, dass man dann den Zuhörern auch sagen kann, also euer Stück Torte oder so, das könnt ihr ruhig mal machen. Das weiß ja jeder, wenn ich jetzt jeden Tag 3 Liter Softgetränke oder so trinke oder irgendwas, das ist für jeden nicht gut, ne? Also egal, ob man jetzt Krebs hat oder nicht. Also so halte ich mich jeweils immer.
Ja, vollkommen. Also ich meine, das ist, wenn man tatsächlich dann in die Richtung der Wahrheit im Endeffekt gehen oder noch weiter gehen möchte, dann ist es natürlich so, dass der übermäßige Zuckerkonsum am Ende auch das Problem ist, aber das ist nicht nur das Problem für den Krebspatienten, sondern für jeden. Also da reden wir dann über einen chronischen Kalorienüberschuss, über daraus resultierendes Übergewicht, und Übergewicht und Kalorienüberschuss an sich sind natürlich mit Krebs assoziiert. Also wir wissen heute, dass es 19 verschiedene Krebsarten gibt, die quasi ein erhöhteres Risiko dadurch haben, dass du eben übermäßigen Zuckerkonsum hast, und das ist natürlich, oder übermäßigen Konsum von Lebensmitteln allgemein. Das muss dann nicht Zucker sein, sondern du kannst auch genauso gut über Fette oder über Proteine deinen ständigen Kalorienüberschuss haben. Sobald das dann ins Übergewicht rutscht, dann sehen wir eben Prozesse die definitiv in, sagen wir mal, den Hormonhaushalt, in den Insulinhaushalt und in andere Dinge eingreifen, die dann normalerweise negativ mit zellulärem Wachstum assoziiert sind, also die das quasi fördern, dass wir, dass Zellen unkontrolliert irgendwann wachsen können. Aber ja.
Ja, das ist ja das auch, dass viele auch nicht so auf dem Schirm haben, dass da irgendwo mal eine Zelle entartet und das eigentlich der Krebs ist, ne, wodurch das dann irgendwie entsteht oder wie bei mir durch eine BRCA-Keimermutation vielleicht öfters vorkommen kann als bei anderen. Das finde ich in deinen Videos auch immer gut, dass du erklärst, wie Krebs überhaupt entsteht, ne, was ist das überhaupt, und dann finde ich, kann man mit diesen Mythen auch schon besser umgehen, wenn man sich diesen Grundsatz erstmal so aufgeschafft hat oder beigebracht hat, ne?
Ja, ich hoffe auch immer, dass ist eigentlich das, was mir am wichtigsten fast ist in dem Kontext, Leuten mitzugeben, wie Krebs sich entwickelt und wie das funktioniert. Ich kann es auch gerne einmal vom Prinzip her hier umreißen, nur damit das vielleicht gerne die Zuhörer auch in der Art und Weise mitkriegen. Krebs ist eine genetische Erkrankung. Wir sehen auf Social Media ganz, ganz häufig Informationen dazu, dass es irgendwie eine metabolische Erkrankung ist, wie durch den Warburg-Effekt. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, das ist eine elektromagnetische Erkrankung und andere Dinge. Also das war irgendwie ein bisschen crazy. Wir wissen, das ist wissenschaftlich so gut darstellbar, dass Krebs eine genetische Erkrankung ist und dass sie sich übers Leben hinweg entwickelt, wie ungefähr das Amen in der Kirche, wenn man mal diese Floskel da ziehen möchte. Mhm. Also es ist so, dass wir eigentlich unser Leben lang von der befruchteten Eizelle, die kommt bis zum Ende unseres Lebens, akkumulieren wir in der DNA unserer Zellen Veränderungen. Das sind sogenannte Mutationen. Und diese Veränderungen, die haben verschiedene Ursprünge. Da gibt's einmal natürlich so die Umwelteinflüsse. Also wenn wir jetzt rauchen, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir UV-Licht uns aussetzen, dann akkumulieren halt unterschiedliche Zellen in unserem Körper, beispielsweise die Hautzellen mit UV-Licht, Veränderungen. Und das ist aber auch beispielsweise durch den Prozess der Alterung so gegeben. Also wenn je älter wir werden, und das wissen wir sehr, sehr genau, sammeln sich diese Veränderungen in jeder Zelle unseres Körpers, in jedem Organ an. Das ist ganz normal. Die meisten davon haben überhaupt keine Konsequenz. Die haben keine Funktion, die treffen keine Gene, die beeinflussen die zelluläre Funktion nicht. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie eine Baseline Rate, also eine Baseline, die übers Leben hinweg einfach dazukommt, die Veränderungen herbeiführt. Und dann gibt es aber natürlich in einzelnen Fällen eben Mutationen, die Gene betreffen, die eine Funktion haben. Oftmals ist das sowas wie der Zellzyklus, also während der Zellteilung, dass da Gene eine wichtige Funktion haben, die das irgendwie kontrollieren. Und diese Gene werden oftmals dann mit der Zeit getroffen. Das ist aber erstmal nicht schlimm, das tut erstmal nichts zur Sache. Diese Zellen, die dann diese Veränderung haben, die kriegen nur einen kleinen Wachstumsvorteil. Dieser Wachstumsvorteil führt dazu, dass sie ihre umgebenden, also schneller wachsen können als die umgebenden Zellen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ganz normal. Das sehen wir in jedem Organ, egal welches. Also egal, ob du die Lunge nimmst, egal, ob du die Leber nimmst, die Haut etc. etc. Das sind alles Prozesse, die überall stattfinden und die damit einhergehen, dass wir eben altern. Jetzt muss man sich Krebs am Ende nicht anders vorstellen als eine Zelle, die mal diesen Wachstumsvorteil hat, kriegt aus Zufall den nächsten Wachstumsvorteil und breitet sich dann weiter aus. Dann ist sie immer noch normal, aber hat schon mehrere Vorteile gegenüber ihren Nachbarn und hat die Möglichkeit, die irgendwie auszustechen in dem Wettkampf, in dem Zellen immer miteinander sind. Also das ist quasi so evolutionär gesehen Evolution in Action, weil sie einfach, die Zellen interessiert nicht, was um sie herum ist, die wollen einfach nur größer werden, die wollen einfach nur sich gegen ihre Nachbarn durchsetzen. Und das funktioniert dann so lange, bis die Zelle aus Zufall dann eine dritte Veränderung bekommt und eine vierte Veränderung und eine fünfte. Und irgendwann passiert das halt in unserem konzeptionell so, dass sie sich dann transformiert, dass sie irgendwann so viele Veränderungen hat, dass sie eben unkontrolliert wächst, dass alle Gesetze des Körpers quasi nicht mehr für sie herrschen, dass das zu dem Zeitpunkt auch, dass das Immunsystem zwar versucht, sie vielleicht einzudämmen, aber es nicht mehr in der Art und Weise kann, weil die Zelle schon Mechanismen entwickelt hat, die ihr erlauben, dass eben dem Immunsystem zu sagen, hey, ich bin noch normal, du kannst ruhig woanders hingehen, ich interessiere dich nicht. Und so kommt es dann, dass über die Zeit hinweg, und das ist wie gesagt immer ein Prozess, der jahrzehntelang geht, man mehr oder weniger durch so einen, ich nenne das immer einen Compounding-Effekt, so wie beim Zins, mit der Zeit sich einfach viel mehr aufbaut in diesem System und es viel weiter geht und irgendwann am Ende kann das ohne großes Zutun von einem selbst, sondern nur durch den Alterungsprozess sein, dass man Krebs bekommt. Deshalb sagt man dann auch, oder sind Schätzungen aktuell, ungefähr 60% der Krebserkrankungen sind eben im Endeffekt nicht verhinderbar. Das liegt eben in erster Linie an diesem Alterungsprozess. Dann haben wir aber natürlich auch die restlichen ungefähr 40%, die verhinderbar sind, in dem Sinne, als dass das Altern halt diese Baseline gibt. Aber alles, was wir in unserem Leben machen, alles, was wir unserem Körper im Endeffekt zumuten, trägt zusätzlich dazu bei, dass diese Baseline höher ausfällt und dass diese Steigung der Kurve mit dem Alter im Endeffekt höher wird. Und das sind dann so Sachen wie ganz, ganz wichtig, Rauchen, das ist Alkohol, ist UV-Licht, das sind Infektionen auf verschiedenster Natur und so weiter und so fort. Und das führt dann einfach dazu, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht oder ein bisschen die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen höher wird, dass du diese Veränderung schneller zusammenbekommst. Also sozusagen diese, wenn es jetzt 5 Veränderungen sind, die wir mal einfach gesagt brauchen, die eine Zelle braucht, um sich loszulösen von den ganzen Gesetzen, dann wäre das im Endeffekt einfach nur ein schnellerer Prozess. Jetzt nicht unbedingt, dass das am Ende auch unendlich so sein muss und dass es wirklich so funktionieren muss und dass es wirklich so eintreten muss, aber man beschleunigt und erhöht die Wahrscheinlichkeit im Endeffekt.
Und wenn man dann noch so eine familiäre Vorbelastung hat wie ich, dann ist diese Rampe halt noch steiler, ne?
Genau so ist es. Das kann man sich gut so vorstellen. Dann ist die Rampe ein bisschen steiler, beziehungsweise dann kannst du dir das auch so vorstellen, wenn du eigentlich 5 Veränderungen brauchst, dann brauchst du vielleicht jetzt nur 3, weil schon der erste Schritt quasi oder die ersten 2 Schritte übersprungen werden. Und das macht das immer noch nur zum Risiko. Das bedeutet nicht, dass es eintritt. Aber das Risiko ist halt dementsprechend erhöht. Und wenn man sich jetzt sowas vorstellt wie BRCA, BRCA1, BRCA2, im Kontext eher bei Frauen natürlich von Brustkrebs ein großes Thema, dann würde man da sagen, okay, die haben ungefähr eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, bis zum Alter von 70 eine Krebsdiagnose von Brustkrebs zu bekommen. Dann musst du dir das eben genauso vorstellen. Die steigen halt im Verhältnis zu Frauen, die keine Veranlagung haben, einfach schon viel, viel, viel höher ein, sozusagen. Mhm. Also die starten mit einem bisschen mehr Gepäck zu tragen. Aber es gibt natürlich trotzdem, nur weil du auf einem höheren Level einsteigst, heißt das nicht, es gibt immer noch 30% der Frauen, die eben keine Brustkrebsdiagnose in ihrem Leben dann bekommen und die damit ganz gut fahren. Und viel davon ist natürlich trotzdem einfach nur der Zufall von den Alterungsprozessen, die wir nicht verändern können. Einiges ist aber natürlich auch immer oder kann selbiges Zutun sein durch schlechten Lebensstil, wenn man so möchte. Ja. Oder Umwelteinflüsse, ja, die man auch nicht kontrollieren kann.
Genau, die du nicht kontrollieren kannst. Die beiden, also eine ist meine Oma und eine hier eine Nachbarin, das waren also für mich die gesündesten Menschen, die es gab. Oder da, also war kein Alkohol oder keine Rauchen oder sonst irgendwas drin und immer nur Bio-Lebensmittel und. Und trotzdem,
ja,
ne?
Also, ja, das ist das Angesprochene. Wir haben halt wir wissen, dass wir in den Zellen, und das ist der größte Anteil. Also wenn wir uns verändern, es gibt sogenannte, ich weiß, wir wollen eigentlich auf die Mythen eingehen.
Ja, also
können wir danach auf die Mythen weitergehen. Aber wenn wir uns quasi anschauen, wenn wir uns diese Mutation, die Veränderung in der DNA anschauen, dann kann man halt kann man mittlerweile sehr gut definieren, was einzelne, ja, Karzinogene, also Mittel, die Krebs verursachen, Chemikalien, die Krebs verursachen oder einfach Umwelteinflüsse, wie viel die beitragen zu dieser Last an Veränderungen. Das kann man sehr genau über sogenannte Signaturen definieren. Also das nennt man Mutational Signatures. Da kann man, weil nämlich genau so Sachen wie Rauchen, da gibt es ein primäres Karzinogen, obwohl es tausende von Karzinogenen im Tabak, in Zigaretten hat, gibt es eins, das nennt sich Benzoapyrin, also Benzoapyren wird das geschrieben. Das verursacht eine spezifische Mutationssignatur. Und diese Signatur verursacht, weil das halt ein Molekül ist, was sich an bestimmte Stellen der DNA präferiert einfügt, beziehungsweise ransetzt. Und das kann man dann eben, wenn man die DNA ausliest von einem Tumor oder von Normalgewebe, dann kann man genau sehen, okay, da sind diese Mutationen präferiert drin. Das ist dann diese Signatur, die mit diesem Stoff assoziiert ist. Und darüber kann man dann im Endeffekt auch wunderbar sagen, okay, das hier ist der Anteil an Mutationen, die von diesem Karzinogen kommen. Der andere Anteil ist aber zellulär bedingt, also der ist endogen, der kommt aus der Zelle selbst, und das sind dann Prozesse, die mit dem Altern assoziiert sind. Und diese Prozesse überwiegen tatsächlich eigentlich fast in jedem Gewebe, dass die nochmal größer sind im Anteil, also prozentual gesehen an den Veränderungen, die wir finden, als das Karzinogen selbst. Und das erklärt in gewisser Weise auch, warum sowas wie bei deiner Oma dann eintritt, oder das, was ich gesagt habe, diese Baseline ist halt schon relativ hoch, beziehungsweise die ist so hoch für jedes Organ unterschiedlich, aber diese Baseline ist halt in erster Linie Alterung und altersbedingt, und das darf man nie vergessen. Und so ist niemand im Endeffekt ganz, ganz sicher davon. Auf der anderen Seite ist es dem Ende für mich persönlich beispielsweise, ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben vor der Diagnose gesehen hast, aber für mich als Wissenschaftler, der damit arbeitet, ist das etwas, was durchaus eine gewisse Befreiung gibt, weil du natürlich, du kannst vieles richtig machen, aber du musst nicht perfekt sein. Weil Perfektionismus hilft dir dann nicht.
Im Ende hast du es doch nicht in der Hand. Also höchstwahrscheinlich. Du kannst vieles richtig machen, aber du kannst dich auch davon befreien, 100% wirst du nicht richtig machen. Also
richtig. Ne? Ja.
Also, genau. Das ist ja auch mal die große, ne? Schuldfrage und sowas, das ist ja auch mal oft ein Thema. Und da weiß man, das kann alles gewesen sein, ne?
Das sage ich versuche ich den Leuten da auch immer mitzugeben. Die Schuldfrage ist, da kommt natürlich, oftmals kommen so Floskeln wie, ja, das war Pech oder so. Das ist eine Floskel, es hat aber einen wahren Ursprung, weil am Ende ist es eben oftmals wirklich einfach nur ein zellulärer Prozess, der abläuft, der gehört zum Leben dazu, der ist eng mit der Funktion unseres Körpers verbunden, den kann man nicht umgehen, oder zumindest wissen wir nicht, wie man ihn zum Akt, auch wenn sich viele Leute wünschen würden, dass man ihn umgehen kann, nach unserem Wissen kann man das nicht tun, und dementsprechend ist dann oftmals einfach niemand dran schuld.
Der erste Arzt zu mir sagte auch, ja, sie haben einen Sechser im Lotto, nur umgekehrt irgendwie. Also mit 39 Lungenkills, das ist,
Ja.
Aber definitiv. Mich interessiert auch nicht, wie er gekommen ist. Also mich interessiert, wie der weggeht, ne? Also, das dagegenhalten. Da suchen wir, deswegen komme ich jetzt wieder rein, Moritz. Da suchen wir Krebsis ja die ganze Zeit nach. Irgendein Wundermittel, was noch keiner auf dem Schirm hat, um dann voll durchzustarten und endlich tumorfrei zu sein und den Krebs zu besiegen. Was natürlich auch so eine eigene Maschinerie dann lostritt, ne? Das ist, da wird meistens auch Geld mitgemacht. Und dann gibt es tolle Bücher, und deswegen bin ich auf Mythos 2 gekommen. Ketogene Ernährung kann Krebs stoppen. Was sagst du dazu?
Ist im Endeffekt ja sehr, sagen wir mal, sehr, sehr ähnlich, wie Zucker verursacht Krebs. Also am Ende ist ja ketogene Diät, für die es nicht wissen, nichts anderes als du verzichtest quasi auf alle Kohlenhydrate, so gut es geht. Unser Körper, und das ist an der Stelle auch wichtig zu sagen, unser Körper braucht Kohlenhydrate. Es gibt Zellen in unserem Körper, die funktionieren, wie das Gehirn, fast ausschließlich auf Kohlenhydraten. Dementsprechend muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, was man sagt. Und auch das ist eine pauschale Aussage, die oft so getroffen wird, die aber durch keine Evidenz im Endeffekt gedeckt wird. Wir wissen, dass es für für einige Krebsarten sicherlich verträglich ist, dass man sich so ernähren kann. Aber auch hier ist das nur ein Mittel zum Zweck, um quasi auch die Ernährung so umzustellen, dass sie einfach keinen ständigen Kalorienüberschuss hat, dass man sich einigermaßen ausbalanciert ernährt und so weiter und so fort. Es ist kein Keto wird dich nicht heilen. Das ist erstmal so als Fakt. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Keto jemanden heilt. Und erst recht nicht, wenn es ersetzt wird als Therapie. Also eine einzelne Therapie durch ketogene Ernährung wird nicht funktionieren. Es gibt natürlich anekdotische Evidenz und Leute würden immer wieder sagen, oh, aber ne, hier und da hat jemand das gesagt. Aber das ist halt anekdotisch und es gibt auch andere Mechanismen, über die man oftmals vergisst in der psychologischen Auseinandersetzung mit Krebs, dass man eben sagt, okay, der und der hat ketogene Ernährung gehabt und wurde geheilt. Ja, aber im Hintergrund davon stehen auch oftmals dann vielleicht doch noch die konventionelle Therapie. Es gibt auch Spontanremissionen, so unwahrscheinlich es sich anhört, aber auch die gibt es ohne Eingriffe. Und das führt eigentlich auch dazu, dass man prinzipiell sowas nicht empfehlen kann, im Sinne von pauschal das anzuwenden. Was man sagen kann, auch hier, und das stört mich in erster Linie an diesen Studien oft, also es gibt natürlich Studien dazu, Machbarkeitsstudien in erster Linie, die bisher aber, wenn es dann weitergehen sollte, nie einen wirklich positiven Effekt auf die Behandlung gezeigt haben. Was man aber sagen kann, ist auch, dass auch hier eben das Problem ist, dass meistens der Status quo, aus dem man kommt, vielleicht nicht ganz optimal war. Die Frage ist also immer, was war vorher die Ernährung, die jemand durchgeführt hat? War das eine klassische zentraleuropäische Ernährung ohne viel Eiweiß, ohne viel Ballaststoffe, mit vornehmlich Kohlenhydraten und eben zuckerreichen Lebensmitteln, oftmals verarbeitet, dann reden wir hier über einen Status quo, der auch einfach nicht gut ist. Und dagegen dann eben eine Ernährungsintervention zu setzen, ist relativ einfach, in Anführungszeichen. Also die sollte dann sogar einen positiven Effekt zeigen, aber nicht unbedingt, weil sie so gut ist, sondern weil es einfach eine Verbesserung im Gegensatz zu dem
war. Viel besser als das vorher, ja.
Genau. Dementsprechend rate ich nach heutiger Evidenz auch immer dazu, dass man einfach versucht, diese Ernährung so anzupassen, dass sie eben ausgewogen ist, dass sie wenig verarbeitete Lebensmittel hat, dass sie ballaststoffreich ist, dass sie auch durchaus Proteine und Kraftsport beziehungsweise Bewegung mit einbezieht, dass sie eben vielleicht sogar pflanzliche Proteine mehr als tierische Proteine mit einbezieht und natürlich die klassischen Risikofaktoren wie Alkohol und Rauchen absolut vermeidet. Das sind so die Punkte. Ich glaube, da hast du deutlich mehr gewonnen und hast 90% oder 95% von dem, was du mit Ernährung steuern kannst, schon richtig gemacht. Im Endeffekt ist Keto dann an sich, kann für manche Leute funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, Zuckerentzug beziehungsweise in verschiedenen Kontexten kann das vielleicht Sinn ergeben. Aber auch hier am Ende pauschal ist das keine Aussage, die man so treffen sollte.
Dann kommen wir jetzt mal zu den interessanteren Sachen, Moritz. Also die so ein bisschen, also für mich abwegiger sind und mich noch mehr interessiert bin, was du dazu sagst.
Ich bin gespannt.
Mythos 3, Aprikosenkerne und Vitamin B17 heilen Krebs. Also diese Aprikosenkerne sehe ich verdammt oft.
Echt? Okay.
Ja.
Ich habe letztens Weintrauben gesehen. Das war aber, also Weintrauben und und OPC nennt sich das in Weintraubenkernen, wo jemand, das tut mir auch leid, also das muss ich demnächst auch definitiv in einem Video zumindest kritisieren, weil die gute Frau da einfach Werbung für ein Supplement gemacht hat und das Video hat, glaube ich, 50.000 Likes bekommen und der Punkt, warum das so gut funktioniert hat, war, weil sie eben selbst Krebspatientin ist und eine relativ große Followerschaft hat. Aber das ist halt absolut nicht evidenzbasiert und das ist ein Verkaufsvideo und nichts anderes. Aber naja, Aprikosenkerne ist tatsächlich was, was meines Wissens nach sogar sehr gefährlich sein kann. Vitamin B17 ist nämlich gar kein Vitamin. Das wurde nur so gebrandet. Also Vitamin ist ja kein geschützter Begriff oder so, sondern das ist kein natürlich vorkommendes Vitamin in dem Sinne. Was man dazu sagen kann, ist, dass es einige Studien, die sind schon ewig alt, gibt, glaube ich aus den 90ern oder 80ern oder so, wo das getestet wurde. Aprikosenkerne als positiver Effekt wären, beziehungsweise als Prävention. Und meines Wissens nach ist das Problem dabei, dass du dich durchaus selbst vergiften kannst. Also da gibt es einen Stoff, der nennt sich Amygdalin oder Amygdalit. Amygdalin. Genau, der wird im Körper aber zu Blausäure umgesetzt. Und Blausäure, also Cyanid, ist hochgiftig, wenn du das in Massen einnimmst. Ich will also ganz starkes Abraten davon. Ich glaube, also es ist, wie gesagt, wird nicht als Vitamin gelistet in keiner Ernährungsgesellschaft. Es ist kein Vitamin. Es kann giftig sein, wenn man glaube ich, mehr als, also da gibt es so eine große Range, aber zwei bittere Aprikosenkerne werden da, glaube ich, in dem Kontext auch schon genannt als etwas, was giftig sein kann und was am Ende nur einen negativen Effekt hat. Also bitte Abstand davon halten. Das ist
Die wichtige Frage. Gibt es da überhaupt Studien, die das beweisen, dass das gut ist?
Wie gesagt, die Studien, die es gibt, die sagen im Endeffekt alle, das ist hochpotenzial giftig zu sein und das sollte man definitiv lassen. Ja.
Ja, weil sich das so lange hält, ne? Das ist irgendwie verrückt.
Es ist komplett komisch, dass sich einige Mythen, obwohl sie, also aus meiner Sicht, ich meine, ich bewege mich noch nicht so lange auf Social Media, muss man dazu sagen, vor allem nicht in dem Krebsbereich, aber es gibt so viele Mythen, die aus unserer heutigen oder aus meiner Perspektive wirklich überhaupt keine Grundlage haben oder keine Grundlage mehr haben. Auch der so Warburg-Effekt, Zucker füttert Krebs, das ist halt daraus geboren, dass dieser Mechanismus Krebszellen zugeschrieben wurde, dass der beobachtet wurde und dass der ursprünglich einmal im Kontext von dysfunktionalen Mitochondrien, die auch so ein Hype-Thema sind auf Social Media, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, woher das kommt, warum das so ist. Ich weiß es wirklich nicht, weil wir wissen, dass sie wichtige Rollen spielen, aber erst wenn Krebs sich am Ende entwickelt hat. Also das ist keine, und fälschlicherweise wurde das früher so zugeschrieben, als der Startpunkt. Mitochondrien gehen kaputt, die funktionieren nicht mehr und dann entwickelt sich Krebs. Das ist so im Endeffekt so ein bisschen was die Social Media Quintessenz vom Warburg-Effekt auch in gewisser Weise war. Was wir aber wissen, ist, es ist eine Konsequenz, also es ist ein Symptom am Ende. Es ist ein sogenanntes Hallmark of Cancer, also eine der definierenden Eigenschaften von Krebs, dass sie am Ende, wenn sie als Krebs definiert werden, metabolisch eben anders sind, in erster Linie oftmals über Glykolyse laufen, aber eben auch über andere metabolische Eigenschaften.
Also erst wenn sie entartet sind dann praktisch, ne?
Ja. Genau. Und dass Mitochondrien auch in Krebszellen, das ist ja, die sind, also ich habe mich lange auch mit Mitochondrien beschäftigt, weil ich habe einige meiner Forschungsprojekte in dem Bereich gemacht, aber die sind halt nicht entartet oder kaputt, bevor sie in Krebszellen kommen oder bevor sie da drin sind. Oftmals sind sie sozusagen die Atmungskette, die ja eigentlich das ist, was die meisten unserer Zellen benutzen, das ist so der Standard biologische Prozess, der funktioniert ganz normal in den Tausenden von Mitochondrien, die jede Zelle von uns hat. Also jede Zelle, je nachdem welches Organ, hat halt Hunderte bis Tausende Mitochondrien, muss man sich vorstellen. Und die gehen nicht alle gleichzeitig kaputt. Die sind nicht alle einfach gleichzeitig schlecht. Dementsprechend ist das so auch einer der großen Mythen, die aus heutiger genomischer Sicht und also aus der DNA-Sequenzierungssicht, aus dem Forschungsfeld, aus dem ich komme, aus der genetischen Sicht von Krebs, wirklich absolut keine Ahnung, wie die sich halten können. Ich verstehe es nicht. Aber ja.
Dann haben wir da ja noch nebenbei noch so einen Mythos mit beseitigt oder nochmal gerade gerückt. Ich komme aber wieder zur Ernährung. Also Aprikosenkerne essen machen wir nicht, haben wir eben geklärt.
Bitte nicht, ja.
Wie sieht's denn aus mit Fasten? Also Fasten kann Krebs aushungern.
Mhm. Was sagst wahrscheinlich du dazu, Moritz? Wahrscheinlich die beste oder durch Studien best erforschteste Variante von einer Ernährungstherapie, muss man wahrscheinlich sagen. Es ist so, dass es die sogenannte Fasting Mimicking Diet gibt. Also es ist so eine Art von, man versucht Fasten zu imitieren, zu simulieren, indem man sehr, sehr wenige Kalorien zu sich nimmt. Das ist Forschung, die beispielsweise auch in klinischen Studien schon durchgeführt wird oder durchgeführt wurde im Kontext von Brustkrebs. Da gibt es Anzeichen dafür, dass das einen positiven Effekt haben kann. Also die Studien, das sind wirkliche klinische Studien mit so 100, 200 Teilnehmerinnen, die in erster Linie eben diese Diät durchziehen, wo dann über verschiedene Marker oder verschiedene Messungen versucht wird festzustellen, inwiefern das die eine Verbesserung der Behandlung mit sich bringt. Mhm. Ich persönlich, und ich habe das ist der Professor Walter Longo, der das in erster Linie mit einer Company in den USA als am ehesten proklamiert oder diese Studien durchgeführt hat. Also die haben da ein wirtschaftliches Interesse dran natürlich. Der hat das aber auf Basis von valider Wissenschaft in den letzten 10 Jahren so durchgeführt, so implementiert, so entwickelt. Ich habe ihn tatsächlich vor ein paar Wochen getroffen und habe ihm die gleiche Frage gestellt, die ich im Endeffekt auch im Kontext von ketogener Diät gesagt habe. Was ist denn der Status quo von den Patienten? Was ist so die Kontrollgruppe? Wie ernähren die sich? Wie geht ihr darauf ein? Und so weiter und so fort. Und da war die Aussage, ehrlich gesagt, ja, die haben eine normale Diät, was auch immer das bedeutet.
Ja.
Und das ist immer so das Problem an Ernährungsintervention und Ernährungsstudien, dass man eben nicht darauf achtet, was ist so die Grundlage oder oftmals nicht darauf achtet, was ist die Grundlage. Und das geht beispielsweise auch zurück, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, aber in Mausstudien ist das so gemacht. Mausstudien sind auch genau so, da ist die Kontrollgruppe, die nennt sich Ad Libitum, wird die immer beschrieben, die kriegt einfach frei zugängliches Essen. Das heißt, das ist immer da, das ist immer präsent und die Mäuse können essen, wann sie wollen. Das wird dann immer verglichen mit eben Intermittent Fasting, mit Fasten generell oder mit Fasting Mimicking Diets, die dann auch einen positiven Effekt zeigen. Aber da gehen wir auch dann wieder zurück auf diesen Anfangsvergleich, wo man sagen muss, okay, wenn ich jetzt unendlich viel Essen habe und quasi so essen kann, wie ich will, wie mein Kopf es mir normalerweise sagt, also ich esse Zucker, weil es eben mir ein gutes Gefühl gibt, weil es eine leckere Sache ist, ich esse Fett, weil es Geschmacksträger ist, etc., etc., ich esse kaloriendichte Lebensmittel, dann muss man am Ende leider auch sagen, dass die Kontrollgruppe einfach nicht gut gewählt ist. Und hier auch, ich würde immer jedem raten, zuerst einmal seine Ernährung evidenzbasiert umzustellen, weil wir wissen, dass ballaststoffreiche Diät, also Diet ist das englische Wort, ballaststoffreiche Ernährung, eben einen sehr, sehr positiven Effekt sogar auf Gesamtsterblichkeit von Menschen hat. Und wir in Deutschland aber ungefähr 17 bis 18 Gramm im Durchschnitt essen und so die Vorgabe sollte eigentlich sein, 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen.
Doppelte, ja.
Ja, fast das Doppelte. Und da gibt es auch aktuell keine Anzeichen dafür, dass das so ein Plateau erreicht. Also selbst wenn du jetzt, natürlich solltest du jetzt nicht anfangen, 150 Gramm Ballaststoffe zu essen, dann hast du nämlich auch ein starkes Problem mit der Verdauung. Aber so zwischen 40, also selbst 40 oder 50 Gramm scheinen dir einen sehr positiven Effekt zu geben. Auch da Fasten, ne, pauschal gesehen, schwierig. Ich würde immer erst auf Basis dessen, was wir durch Studien wissen, erst eine Ernährungsumstellung, die quasi 90% richtig macht. Wenn ihr das schafft und es scheinbar keinen positiven Effekt gibt, dann kann man immer noch in Absprache mit dem behandelnden Onkologen sagen, okay, ich möchte vielleicht, wie gut ist die Aussicht für eine Fasting-Mimicking-Diet oder für Fasten in dieser Art und Weise im Kontext von meinem Krebs. Weil ein Krebs hat natürlich molekular gesehen Eigenschaften, die ihn eben eher darauf ansprechen lassen, als viele andere, als es vielleicht in dem allgemeinen Erkrankungsbild der Fall ist. Also Brustkrebs ist, wie gesagt, nicht immer gleich Brustkrebs. Mhm. Wenn du jetzt einen Hormonrezeptor-positiven oder einen Triple-Negative-Breast-Cancer hast, macht einen himmelweiten Unterschied. Nicht, beide werden nicht in der gleichen Art und Weise auf eine Fasting-Mimicking-Diet oder auf Fasten ansprechen, weil sie auf ihrer molekularen Ebene, und das wäre jetzt wahrscheinlich zu tief, da reinzugehen, aber auf ihrer molekularen Ebene verschiedene Eigenschaften haben, die sie quasi unabhängiger machen von den Wegen, die du mit Fasten, die du mit Keto, die du mit Zuckerfütterkrebs, die du mit diesen Mechanismen überhaupt ansteuern kannst. Also es gibt durchaus, das geht ja alles auf denselben Pathway in diesen Zellen, also auf denselben Mechanismus zielt das ab. Auf Insulin, auf sogenannte mTOR, hört man da in einem Kontext immer wieder, PIK3CA oder der Phosphatidyl-Inositol-Kinase-Pathway müsste das sein. Das ist alles eine Konstante, eine Achse, die quasi Insulinausschüttung, Insulin-like Growth Factors kontrolliert. Und da muss man sagen, dass ganz, ganz viele Tumoren, die interessiert es gar nicht, was du außen dran machst, weil die haben schon eine Mutation in diesem Pathway entwickelt, der den konstitutiv, also aktiv aktiviert.
Dauer an.
Und es ist Dauer an. Und da kannst du mit deiner Ernährungsintervention machen, was du willst. Das interessiert die Zelle gar nicht. Die hat den einfach aktiviert, die ist unabhängig davon. Und genau in solchen Fällen ist es dann meistens der Fall, dann kannst du über die Ernährung steuern, was du willst. Du wirst es dadurch nicht auslösen können oder verhindern können oder verbessern können, so wie mit Fasten dann in der gleichen Art und Weise.
Ja, und das Gute ist auch, wenn ich das mit dem Onkologen bespreche, Moritz, der sieht ja auch den Gesamtzustand des Patienten. Ne? Also A, sieht er einmal, ist das überhaupt ein Tumor, der auch sowas ansprechen würde? Zweitens kann er aber sagen, nee, du fastest lieber nicht, weil wir müssen bei dir jetzt schon mit, keine Ahnung, Zusatzernährung Gewicht draufkriegen, damit du wieder, ich sag mal, wer weiß ja, was da ansteht, ne? Ein OP oder ein Krankenhausaufenthalt, der zieht ja auch wieder einige Kilos. Ja. Und wenn sowas bevorsteht, dann ist sowas ja eher kontraproduktiv, ne?
Ganz wichtiger Punkt. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Was man bei Ernährung in dem Kontext sowieso immer sagen sollte. Es ist es gibt immer ein Risiko davon, in die Cachexie zu fallen, beziehungsweise in die Mangelernährung. Die ganze Therapie ist einfach sehr, sehr hart auf den Körper. Und das weißt du viel, viel besser als ich, in dem Sinne. Und Cachexie an sich, also die Mangelernährung, in die man sich da bewegen kann, das ist eine sehr kritische Situation, in der der Körper quasi anfängt, nicht weil er keine Nährstoffe hat, quasi selbst Muskulatur abzubauen und Muskulatur zu verstoffwechseln. Und das ist natürlich super kritisch und oftmals ein Beispiel von etwas, was überhaupt nicht in der Art und Weise betrachtet wird in diesen Ernährungsberatungen, muss man sie einfach nennen, weil das auch gar kein so altes Phänomen ist. Also Cachexie ist so in den letzten 8-9 Jahren vielleicht wirklich als Problem in der klinischen Onkologie aufgekommen. Heute wissen wir viel, viel besser, dass das auch eine der mithöchsten Gründe für Versterben oder für Therapieabbruch etc. ist, weil es eben nicht, der Körper es nicht leisten kann. Und das ist dann kein Freifahrtschein, jetzt zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt eben 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien rein. Da sind wir dann wieder, machen wir wieder den Bogen zum Anfang zurück. Aber es ist eben auch keine gute Idee, dann pauschal wieder zu sagen, okay, ich faste jetzt, ich möchte jetzt, Autophagie wird da oftmals in den Raum geworfen, oh, meine Zellen, die toten Zellen, die werden abtransportiert. Auch Autophagie ist ein Mechanismus, der super, also weiterer Mechanismus, hat einen Nobelpreis bekommen vor ein paar Jahren, aber der wird auf Social Media so gebutschert, also so in diesem Kontext so ausgenommen, als wäre es ein Knopf, den du drücken könntest, wenn du jetzt fastest und dann geht in deinem Körper Autophagie an und einfache Art und Weise kommen da deine Zellen, die werden dann alle, die schlechten Zellen werden dann aufgefuttert. So ist das nicht. Es würde, in Menschen kann man das sowieso quasi gar nicht messen, muss man sagen. Das ist, sind hauptsächlich Mausstudien im menschlichen Kontext, wird das quasi nie gezeigt. Diesen Mechanismus gibt es natürlich, aber zu welchem Zeitpunkt, in welcher Art und Weise der aktiv ist, da sind wir im Menschen noch nicht in ansatzweise so weit, dass wir sagen können, okay, da hat jetzt die Autophagie dafür gesorgt, dass im Gegensatz zu beispielsweise dem Immunsystem, dass diese kaputten Zellen abtransportiert wurden oder da ein Tumor bekämpft wurde, etc. etc. Also bitte auch da nicht von diesem oftmals einfach sehr einfach dargestellten Prinzip, dass du fastest, dadurch geht die Autophagie an und dann werden die Tumorzellen wegtransportiert. Das gibt, höre ich auch ganz oft im Präventionskontext, bitte davon nicht leiden lassen. Das ist zu einfach gedacht.
Ja, dann haben wir dieses Wort Autophagie, dass wir uns das merken können, auch noch mit abgefrühstückt.
Alle in einem Abwasch.
Ja, aber ist doch gut, Moritz. Dafür soll die Folge auch sein.
Gut.
Wir werden bestimmt auch noch mal eine machen müssen, denn mir ist jetzt schon, wo du das gesagt hast mit Autophagie und sowas, dann fallen erstmal einem die Reels wieder ein oder die Stories, die man dann gesehen hat, wo irgendwas beworben wird, wo du vorhin OPC gesagt hast, da fiel das auch sofort. Ach ja, stimmt.
Das will ich ja eigentlich nicht. Eigentlich ist das ja gegen... Die sollen ja keine Aufmerksamkeit bekommen, wenn die natürlich sowieso existieren. Fair enough. Aber bitte schaut euch jetzt nicht, Google jetzt nicht OPC und
ja, genau.
Das ist bitte jetzt nicht die richtige.
Ja. Weil Moritz, das ist auch ein Ding, das verstehen auch viele nicht, was man mit so einem Like und Teilen und so dann auch an Gutes für die macht. Ne? Also das ist ja eigentlich praktisch kostenlose Werbung für die. Ne? Du erhöhst einfach die Reichweite und bist eigentlich Handlanger in diesem Spiel dann, ne?
Also, ja, da muss man auch ganz, ich weiß, also ich mache es selbst, ich versuche es nur sehr selten zu machen, aber wenn ihr diese Videos seht, ich weiß, die erste Reaktion darauf ist, das zu kommentieren, vielleicht sogar zu liken, wenn ihr das als sinnvoll erachtet, aber das Kommentieren ist eigentlich ja einer der Mechanismen, der am besten funktioniert, um das Ganze zu pushen. Also selbst wenn ihr da drunter schreibt, okay, das ist absoluter Quatsch, dann hilft das der Person, diesen Algorithmus, dieses Video weiter auszustrahlen. Und das ist so ein bisschen die Krux dahinter, zu sagen, einfach zurückhalten, auch wenn es super schwierig ist, auch wenn es nicht geht, nicht kennen.
Ja, nicht kommentieren, nicht liken und Moritz auch noch höchstens melden. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber alles andere, glaube ich, ist Clickbait. Also
würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja.
Und Moritz, da kommen wir auch zum nächsten Mythos. Und zwar, ein Doktortitel macht jemanden zum Krebsexperten. Also was ich oft sehe ist, Doktor hier, Doktor da. Wir wollen aber ja ein bisschen aufklären, A, wie findet man die richtigen Experten? Und B, das haben wir beide im Vorgespräch auch schon gehabt, der Unterschied Krebsforscher und Onkologen. Ich habe ja zum Beispiel bei mir im Podcast nur welche, die aktiv auch in der Krebsforschung sind oder auch praktisch Onkologen, wie mein Onkologe zum Beispiel, Herr Schäffler, Matthias Schäffler, um auch wirklich die Expertise von denen aus dem täglichen Leben zu haben und täglichen Berufsleben auch. Weil es ändert sich ja gerade in Onkologie so schnell, so viel, wenn jemand, ich sag mal, vor 20 Jahren irgendwo einen Doktor gemacht hat und dann aber nicht mehr in dem Bereich so gearbeitet hat. Wie siehst du das dann? Also
höchst kritisch. Also aus meiner Perspektive muss man natürlich sagen, wenn du dir beispielsweise mein Forschungsfeld anschaust, wir haben vor 24 Jahren das erste Genom sequenziert. Das erste Mal die menschliche DNA aufgeschlüsselt. Heute sind wir meilenweit weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das ist natürlich keine Pauschalisierung in dem Sinne, dass jeder, der davor studiert hat, das nicht einschätzen kann.
Nee.
Sondern es ist einfach nur die Aussage, du musst dich halt immer bewusst weiterbilden. Und wenn du aufhörst zu lernen und dein Wissen aus den 90ern oder aus den 80ern oder wann auch immer du gelernt hast, als gegeben ansiehst, dann wird sich das, oder die als Grundsätze ansiehst, dann wird es sehr, sehr schwierig, Krebs heute wirklich richtig einzuordnen. In dem Sinne, um auf die Frage zu kommen, ein Doktortitel ist natürlich nicht, ist kein allgemein Gütesiegel. Ich meine, ich spiele damit bewusst auf Social Media und sage, ich bin Doktor oder ich habe promoviert in Cambridge, weil ich weiß, dass das mir natürlich in gewisse Kredibilität gibt. Ich sage aber auch jedem, dass man meine Aussagen schon auch kritisch hinterfragen sollte. Ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen so zu darzustellen, evidenzbasiert, wie es geht. Aber auch ich mache natürlich, oder jeder andere, der sich damit auseinandersetzt, macht Fehler da drin. Und das ist für jede Berufsgruppe in dem Sinne gleich.
Ja, klar, es kann auch mal sein, dass ein 2 Jahre altes Video, das wurde irgendwie das Gegenteil bewiesen, auch evidenzbasiert bewiesen, ja, dann würde ich auch, halt so. Dann würde ich sagen, dann lösche ich halt mein Video und gut, aber ich kann es ja nicht zurückschrauben, ne?
Oder am besten sagst du sogar, hier, das war mein Video von vor 2 Jahren, guck mal, Jahre später wissen wir, es ist eigentlich gar nicht so, umso besser. Das ist, so funktioniert Wissenschaft. Am Ende nicht dadurch, dass man irgendwie das absolut formuliert. Deshalb sage ich auch immer, diese pauschalen Aussagen sind halt super schwierig, weil pauschal funktioniert meistens nicht, wird nicht funktionieren. Aber da eben zu sagen, okay, wir korrigieren uns selbst. Wir haben die Möglichkeit, da Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben die Möglichkeit, da neues Wissen zu generieren. Und vielleicht ist ein Mechanismus irgendwann anders, als es ja eigentlich war. So funktioniert es einfach. Und das ist eben ganz wichtig, auch bei der Art und Weise, wie eben ein Doktor kann ein Gütesiegel sein. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Es gibt immer qualitativ Unterschiede zwischen den Leuten in jeder Profession, aber darauf zu achten, wie die Person das eben in gewisser Weise framed und wie sie das darstellt, ist ganz, ganz wichtig. Kann man das irgendwie nachvollziehen, warum das evidenzbasiert ist? Kann man die Studien nachlesen? Kann man die Informationen, sind die öffentlich zugänglich oder ist das oftmals nur, hier kommentiere XYZ und ich schicke dir meinen Free Guide hinzu? Mache ich auch. Das ist aber freie Information, die ich nicht mal daran koppel, dass jemand mir folgt, sondern die gebe ich so raus, weil ich sie halt zusammengestellt habe. Und die findest du auch öffentlich eigentlich relativ simpel. Dadurch ziehe ich aber keinen monetären Wert oder da verkaufe ich dir nichts. Und das ist auch oftmals so ein Ding, verkaufst du da jetzt am Ende irgendwie einen Wissen, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber in welcher Art und Weise verkaufst du das? Ist das was, okay, ich diskreditiere jetzt die eine Theorie, ich habe aber die viel bessere Lösung, dann wäre ich da erstmal vorsichtig. Weil selbst wenn dann ein Doktor draufsteht, dann ist das jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie jemand, der in dem Bereich arbeitet, im wissenschaftlichen, im onkologischen Bereich, das eigentlich machen würde oder machen sollte.
Ist auch, also es ist wirklich so, dass ich alle Krebsforscher und Onkologen, die ich so kennengelernt habe, die sind alle gar nicht so in diesem Schwarz-Weiß-Bild. Also die sagen nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern du hörst überall, ja, also da gibt es so einen, weiß ich, biologischen Faktor, könnte sein, aber da gibt es zurzeit keine Studie drüber. Also das ist auch immer so in so einem, klar gibt es natürlich manche eindeutige Sachen, was du ja auch schon sagtest, soll ich rauchen? Nein, sollst du nicht. Ne? Also, aber mit vielen Dingen, mit denen ich mich mit dir unterhalte oder mit Hanna oder mit Matthias, das ist immer so, ja, kann sein, also ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, ne? Und das ist halt das Schöne, wenn dann schon jemand im Internet so sagt, oder so Videos gibt, lass das weg, mach das, dann wird man schon so ein bisschen, das hat mich eben schon daran erinnert, wo du das sagtest, dann wird man schon so ein bisschen, was steckt dahinter, ne? Also, was wollt ihr, dass ich kaufe?
Das ist auch so, also genau das Mindset ist halt das, was man am Ende haben sollte, was ich hoffe, dass viele Leute auch davon mitnehmen, dass du halt immer so ein bisschen kritisch darüber nachdenkst. Nicht du, das ist, es ist nicht alles falsch, es ist nicht alles schlecht. Man muss auch nicht da eben dieses Schwarz und Weiß Denken an jederzeit irgendwie anbringen, sondern die Wahrheit ist halt irgendwo immer in der Mitte. Und du musst einfach so ein bisschen kritisch da reingehen, ein bisschen die Klassiker hinterfragen. Also wie gesagt, so aus welchem, was macht die Person, wer ist die Person, wie stellt die sich dieses Problem dar, hat die irgendwie ein Interesse daran, dass will die mir am Ende irgendwas verkaufen in dem Video, oder auch ist es so, dass du die Quellen, die sie genutzt hat, oder die Person einsehen kannst oder nicht? Oder ist das jetzt alles irgendwie so, oftmals diese ganz, ganz viele Reels, wo halt unten in der Caption nichts drin steht? Da steht
ja, das oder eine Studie aus China sagt und dann du suchst dich dann tot nach dem Link. Ne? Also ich bin ja mal neugierig. Also ich ich kopiere dann den Link raus und baue das dann bei ChatGPT ein und sag, was prüfe, was dahinter steckt, was ist das, was hat das auf sich, ohne da irgendwas zu liken und zu teilen, sondern für mich so als Interesse.
Ja.
Und da oft findest du da einfach nichts. Also du hast dann keinen Link, du hast keinen Bezug, keine Quelle, ne?
Ja, definitiv. Und das ist normalerweise schon eine der Red Flags, die man da auch einfach ganz klar, wenn das so ist, dann ist der Post meistens Quatsch. Dann ist das Clickbait. Und man versucht da einfach so gut es geht, mit den Emotionen zu spielen und die Leute darüber eben abzuholen. Aber nur um das kurz noch zu erwähnen, weil das ja noch deine andere Frage war und weil es auch so ein typischer Mythos ist. Ich bin ja beispielsweise kein Mediziner. Ich bin nicht studierter Mediziner. Ich bin zwar Krebsforscher, aber die meisten meiner Kollegen und die meisten Leute, die ich in meinem Leben in der Krebsforschung kennengelernt habe und statistisch gesehen in der Grundlagenforschung arbeiten, sind keine Mediziner. Es sind in gewisser Weise Molekularbiologen, es sind Biologen, es sind Statistiker, es können auch Physiker sein, Chemiker etc. etc. Also naturwissenschaftliche Studien, die oftmals sich entscheiden, die Grundlagenforschung für Medizin zu machen. Es gibt dann eben auf der anderen Seite die Onkologen, das sind studierte Mediziner, die sind ausgebildet im Bereich Tumorbiologie beziehungsweise im Bereich der Onkologie generell, im Krankenhaus arbeiten auch da, und das ist quasi, im Endeffekt arbeiten wie Krebsforscher Onkologen zu und Onkologen wiederum oftmals kollaborieren wir eben auf den Entwicklungen oder auf den Projekten, die wir haben. Also viele meiner Projekte sind beispielsweise mit Onkologen oder Clinicians, wie man hier in England sagen würde, also Klinikern zusammen, wo wir eben zwei Welten vereinen. Auf der einen Seite eben der Patientenzugang und die Interaktion mit Patienten und die Behandlung von Patienten mit Medikamenten oder in einem integrativen onkologischen Ansatz, gegenüber dem, dass wir als Forscher eben beispielsweise Gewebeproben nehmen, wir nicht-invasive Proben nehmen, etc., die dann von den Klinikern in Form einer Studie mit uns zusammen ausgewertet werden, beziehungsweise bearbeitet werden. Das heißt, wir arbeiten da, in allen meinen Projekten arbeite ich mit verschiedenen Medizinern zusammen und ergänze quasi deren Ansatz, weil sie natürlich die Hauptaufgabe haben, den Patienten in dem Fall zu behandeln und dafür zu sorgen, dass jemand hoffentlich wieder gesund wird oder die beste Therapie für die Person zu finden. Da bleibt in den meisten Fällen gar keine Kapazität, um Forschung oftmals zu betreiben. Es gibt sie allerdings, das nennt man dann Clinician Scientists. Das ist eine relativ seltene Profession, wenn man so möchte. Das sind, weil es meistens sehr, sehr starke High-Performer sind, die es wirklich schaffen, beides gleichzeitig zu machen. Die dann ein, zwei Tage in der Klinik haben, vielleicht ihre eigene Forschungsgruppe, wo sie dann Forschung und Klinikarbeit eben kombinieren und tatsächlich die besten Onkologen, Mediziner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sei es hier in London selbst oder auch in der Vergangenheit in Heidelberg, wo ich ursprünglich studiert habe, waren tatsächlich die auch irgendwie noch einen Forschungsbezug hatten. Zumindest war das immer so vom Gefühl her. Die haben wirklich immer tolle Forschung gemacht und einen tollen Blickwinkel auf das, was wichtig ist. Das ist eben ganz, ganz essentiell. Also dieser Blickwinkel, den Blickwinkel zu behalten und zu sagen, okay, ja, wir können daran forschen, aber eigentlich hat das überhaupt keine Relevanz für den Patienten.
Für den Patienten, genau. Diese Patientensicht noch zu haben, ne? Also nicht als Biologin oder so, den Mechanismus zu sehen, sondern dann Patientensicht und das alles mit einem täglichen Wissensaufbau im Berufsleben einfach. Du bist da einfach, wie gesagt, du hast eben Heidelberg erwähnt, DKFZ, du bist da dauerhaft am Ohr der Medizin, ne? Also du weißt immer sofort, was abgeht, die neuesten Entwicklungen, und kannst das dann in dein Berufsleben einfach mit einbauen. Ja. Und da darf man denn, oder sollte man vielleicht nicht auf welche hören. Ich will jetzt nicht jedem die da was absprechen, aber die vielleicht gar nicht in dem Feld arbeiten oder sich das nur selbst beigebracht hat. Das ist dann, vielleicht ist das mal ein Wunderkind und das passiert, aber eigentlich, ja, ich werde da dann immer so ein bisschen vorsichtig, ne?
Ja, also da muss man einfach, wie gesagt, diese gewisse Kritik, diesen bisschen nachforschen, von wem hört man sich denn gerade Informationen an. Mhm. Wie gesagt, ich mache da, oder ich habe meine kompletten Profile in meinem Profil verlinkt. Jeder, der sich 30 Sekunden die Zeit nimmt, kann sehen, dass ich kein Mediziner bin, kann sehen, dass ich in der Krebsforschung oder gearbeitet habe und das ist, finde ich, ein Standard, den auch jeder haben sollte, dass man das direkt einsehen kann. Es ist bei Social, ne, da kann man dann weit rausgehen in die Diskussion, wie man auf Social Media überhaupt Expertentum definiert und ob man sich in gewisser Weise ausweisen muss, um Expertenmeinung von sich zu geben, etc. etc. Ich glaube nie, dass das irgendwie Instagram oder TikTok oder Meta irgendwann, das wird nie kommen. Aber zumindest als Mensch, der das sieht, kannst du das immer noch für dich machen. Und meistens reicht auch einfach mal die Person zu googeln. Da kommst du schon relativ weit, relativ
schnell. Ich wollte gerade so ein bisschen diese Vorsicht walten lassen, das glaube ich, also dann kommt man schon weit. Also wenn man einfach alles glaubt, dann dann glaubt man einfach alles.
Dann glaubt man einfach alles. Aber dann bist du generell nicht ganz so gut gefahren, glaube ich.
Und dann hast du auch sehr viel zu tun, weil ja viel geraten.
Ja.
Moritz, definitiv. Ich habe noch was. Eine Sache, die mir noch wichtig war, dass du die klärst. Und zwar, eine Biopsie kann den Krebs aufstechen und Metastasen auslösen. Weil ich ja in meinen Podcast immer sage, Rebiopsie. Und dann ist natürlich sowas, wenn du sowas liest, dann denkst du, oh, nicht, dass ich jetzt, ne, was tue ich? Und deswegen wollte ich das von dir mal, dass du das mal glatt ziehst.
Ja, also da gibt es verschiedene, also erstmal vorweg, bitte macht eine Biopsie, wenn ihr Krebs habt, wenn ihr damit diagnostiziert worden seid, dann ist das einfach essentiell, um diagnostisch festzustellen, was für Eigenschaften dieser Krebs hat. Mhm. Dieser Mythos, dass eine Biopsie Krebs verteilt, Metastasen herbeiführt, der hat sehr, sehr wenig Begründung. Es gibt natürlich sogenannte Verschleppungen, die sehr, sehr selten auftreten, die aber auch in keinster Art und Weise das Positive der Behandlung und der Behandlungsentscheidung aufwiegen. Also die Risiken einer Verschleppung sind so, so viel geringer als der positive Effekt dessen, dass man den Krebs wirklich analysieren kann. Früher wurde das ein bisschen anders dargestellt, dadurch, dass wir eben sowas nicht hatten wie eine onkologische Aufarbeitung durch molekulare Diagnostik. Also heute werden ja meistens verschiedene Krebsgene, die für die Krebsart relevant sind, sequenziert. Die werden ausgewertet und es wird geschaut, so wie das bei dir auch der Fall ist, okay, haben wir eine Veränderung in einem bestimmten Gen, wie beispielsweise EGFR, also EGFR in Lungenkrebs, die wir gezielt durch eine Behandlung angreifen können. Wenn du das nicht in Erfahrung bringst, dann steht dir diese Behandlung gar nicht zur Verfügung. Dann ist das nicht möglich. Und du wirst nie wissen, ob sie behandelt hätte werden können. Wenn du jetzt keine Biopsie nimmst, hast du nicht die Möglichkeit dafür. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch immer zu den Verschleppungen sagen, als typische Kritik dafür, ja, dann wird vielleicht minimal was verschleppt, aber diese Zellen sind ja nicht resistent gegen die Behandlung. Das heißt, wenn du dann diese Behandlung nimmst, dann werden die genauso abgetötet wie jeder andere auch. Zusätzlich dazu, die Chance ist deutlich höher. Zusätzlich dazu muss man auch sagen, dass wir wissen, und so funktionieren beispielsweise auch verschiedene Früherkennungstests, die basieren, dass wir schon zirkulierende Tumor-DNA ab gewissen Stufen von Krebs und in manchen Krebsarten mehr als in anderen nachweisen können im Blut. Das sind sogenannte Früherkennungstests, die auf Circulating Tumor DNA basieren, wo man quasi ganz, ganz fein. Also es ist wirklich Nadel im Heuhaufen, wo man in einem Zehntausendstel, Hunderttausendstel der DNA-Moleküle ein DNA-Molekül finden kann, was von Tumoren kommt. Das kann man beispielsweise in der Früherkennung in diesen Tests benutzen, um nachzuweisen, okay, man hat vielleicht einen Krebs der und der Art in dem und dem Organ. Also Stadium X, Stadium 1, 2, 3, 4 in Organ XY. Das geht. Was aber auch, was in dem Fall bedeutet, dass es auch zu einem gewissen Zeitpunkt schon dazu kommen kann, dass ohne die Biopsie genommen wird, das ist blutbasiert. Du nimmst einfach nur einen Blutdraw, du hast nie eine Biopsie gemacht, dass du da schon schon feststellen kannst, biologisch, hey, da ist schon zirkulierende Tumor-DNA. Wenn da zirkulierende Tumor-DNA ist, dann sind da auch zirkulierende Zellen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da in gewisser Weise die Biopsie irgendeinen Unterschied macht. Gen Null. Die verändert da nichts, selbst wenn die Zellen verschleppen würde. Und zu guter Letzt wissen wir eigentlich auch aus genomischen Studien, das ist dann einer der dritten Gründe, warum dieser Mythos wirklich Mythos ist, wissen wir aus eben, wenn wir, was ich ganz oft in meinen Anfangszeiten gemacht habe, als ich angefangen habe, mich mit Krebs auseinanderzusetzen, war ja, wie gesagt, Krebsevolution. Und da kann man auf der einen Seite die Evolution, also die Entwicklung von gesund zu Krebs betrachten, was ich heute tue. Aber früher habe ich Krebs und Metastasen angeschaut. Mhm. Also wie hängen Krebs und Primärtumor und Metastasen zusammen? Und da muss man sagen, dass du in vielen Fällen schon sehen kannst, also können wir molekular rekonstruieren, zu welchem Zeitpunkt sich eine Metastase abgespalten hat. Und in den meisten Fällen ist da, also wir analysieren quasi den Primärtumor und schauen uns die DNA-Veränderungen an. Und die sind ja fix. Also die verändern sich nicht. Die kannst du nicht wieder wegkriegen. Die bleiben in der DNA vorhanden. Und dann kannst du das Gleiche für die Metastasen machen, später. Oder vorher. Oder zum gleichen Zeitpunkt. Je nachdem, in welchem Stadium wir hier die Diagnose haben. Und dann kann man quasi beide DNA-Analysen vergleichen und sehen, okay, die Metastase ist zu 99,9% die gleiche Zelle wie der Primärtumor. Und die hat vielleicht 20, 30, 100 Mutationen, die unterschiedlich sind. Und die dann in dem Fall nicht, dann in dem Fall kannst du dann rekonstruieren über Zeit zwischen Diagnose beziehungsweise der Anzahl der Mutationen, zu welchem Zeitpunkt ungefähr die Metastase sich abgespalten haben muss.
Ach so, ja.
Und wie da
so,
kannst du dann
wie so ein Ring beim Baum, also ne?
Ja, genau, so, genau, wie ja. So ein Ring beim Baum. Wir nennen das dann Lineage Tracing, also wir verfolgen quasi die Zelllinie nach und da konstruieren wir sogenannte phylogenetische Bäume, das sind Verwandtschaftsbäume zwischen Metastase und Primärtumor, also ziemlich abgespaced, ziemlich deep, aber das sind wirklich Bäume, wo du dann sehen kannst, okay, diese 3000 Mutationen, diese 3000 Veränderungen, ist jetzt eine Zahl aus der Luft gegriffen, die sind identisch und dann hast du zwischen beiden irgendwie eine Zahl X, die unterschiedlich ist. Diese Mutation der Zahl X, die kommen aus verschiedenen Signaturen, also aus verschiedenen Ursprüngen, um da auch wieder den Bogen zurückzumachen. Und so kannst du dann dir anschauen, okay, das sieht so aus wie vor 12 Monaten abgespalten. Biopsie, um auch da den Bogen zurückzuschlagen, war aber erst vor 3 Monaten. Ergo ist da keine Assoziation. Und das ist was auch hier Social Media ist halt einfach nochmal so, teilweise 10, 15, 20 Jahre hinter diesem Wissen her. Auch weil es natürlich kein Breitenwissen ist. Das ist jetzt nicht, das ist sehr spezifisch, aber das ist halt Forschung, die super prominent ist, die super etabliert ist, die sehr stark evidenzbasiert ist, wo man das wurde über jedes Organ im Endeffekt in Hunderten von Patienten hinweg gemacht. Und man kann diese Muster gut erkennen und sagen, okay, eine Biopsie ist nicht der Grund dafür, dass irgendjemand Metastasen hat, sondern das sind biologisch zugrunde liegende Punkte, die der Primärtumor entwickelt hat und die ihm dann die Möglichkeit gegeben hat, Zellen in andere Organe zu entsenden. Von daher, ja.
Hast du auch wieder mit dem Mythos aufgeräumt und ich bin froh, kann durchatmen, dass ich immer die Rehbiopsie empfehle, ja. Dass ich da, wie gesagt,
da, weiter... Da machst du was richtig.
Genau, dass die ich da weiter dran...
Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig.
Ja, wesentlich höher.
Viel, viel besser.
Du willst ja wissen, was ist passiert, warum? Warum sind jetzt Metastasen entstanden? Ist da vielleicht eine andere Mutation entstanden? Oder kann ich, wie du schon sagtest, dann ein anderes Medikament bekommen, was hilft? Dann bin ich erstmal mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Moritz, hast du noch irgendwas, also was du am liebsten aus dem Internet löschen würdest? Oder
puh. Wo du denkst, oh.
Eigentlich hast du ja schon OPC genannt. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das würde ich aber nicht mal löschen. Ich glaube, das ist so in dem Fall ist es. Es gibt ein paar Studien dazu, dass es natürlich sich positiv äußern kann. Aber auch hier ist es immer so mit Supplementen ganz, ganz schwierig. Was ist das, was du zu dir nimmst? Wie viel kommt davon wirklich im Körper an? Wie viel ist an der relevanten Stelle? Bei Supplementen sehe ich das ehrlich gesagt nicht so kritisch, weil das oftmals, also tut mir leid für jemanden, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber in den meisten Fällen ist es Quatsch. Brauchst du nicht, wenn du eine gute Ernährung hast. Aber es gibt dir natürlich ein gutes Gefühl. Es hat aber auch keinen riesigen Nachteil, solange du dir davon jetzt nicht irgendwie x-fache Dosen konsumierst.
Trotzdem Wechselwirkung hat mit deinem Medikament, ne?
Genau.
Das wird ja eigentlich nie geprüft. Ja.
Das wird nie geprüft und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man an der Stelle sagen sollte oder sagen muss. Wenn ihr Supplemente nehmen wollt, dann lasst das von eurem Onkologen gegenchecken. Macht das in Absprache. Macht das nicht Eigeninitiativ. Das gehört meiner Ansicht nach genauso wie die Ernährung insgesamt, auch diese Ernährungsintervention, die wir hier heute besprochen haben, das ist ein integratives onkologisches Bild. Es gibt nicht nur, du gehst zum Arzt, zum Onkologen, kriegst deine Chemo-Immuno-Targeted-Therapy und dann gehst nach Hause, auch wenn das vielleicht oftmals in irgendwie kleineren Krankenhäusern aufgrund von Zeitnot so ist.
Ja.
Aber bitte an der Stelle ist es auch vollkommen okay, sich noch zusätzlich dazu Hilfe zu holen, sei es auf Ernährungsseite, sei es auf Supplement-Seite, sei es auf sportlicher Seite, Bewegung etc. Das sind alles wichtige Dinge psychologischer Seite. Und das ist, glaube ich, vielleicht, wenn man da deine Frage nochmal aufgreift, auch was ich nicht unbedingt ein Mythos ist, aber was ich jedem ans Herz legen würde. Das ist nicht alles komplett falsch und auch wenn ich diese Mythen hier als in den meisten Fällen zu pauschal dargestellt habe, heißt das nicht, dass ihr nicht irgendwie auch in einem guten onkologischen Bild solche Sachen einbringen könnt. Die können Sinn ergeben, aber sie sind nicht pauschal. Und dementsprechend ist es wichtig, das mit jemandem zu besprechen, der Expertise darin hat. Und nicht auf Eigeninitiative einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt das und das Supplement und faste jetzt drei Monate, mal so ganz platt gesagt. Und am Ende inhibierst du quasi da in irgendeiner Weise oder interferierst du mit der Behandlung, die du eigentlich kriegst und entwickelst eine schwere Kachexie und am Ende des Tages ist damit niemandem geholfen. Nicht dem, der behandelt und auch nicht dir in allererster Linie nicht dir selbst.
Das hast du schön gesagt, war auch, glaube ich, ein schöner Abschlusssatz, weil am Ende wollen wir ja, dass es hilft und dass es uns hilft und ich denke auch, dass es gibt manche Sachen, die einem nützen, aber das ist denn, die heilen nicht sofort den Krebs, sondern die machen dann Nebenwirkungen vielleicht ein bisschen verträglicher oder geben dir mehr Energie im Alltag, ne? Und sowas ist ja auch förderlich, weil dann das sagtest du auch schon ein paar Mal, du vielleicht den Mittagsspaziergang hinkriegst, dadurch Bewegung, das Immunsystem wird wieder mehr angekurbelt und. Also das sind ja immer so kleine Schritte, wo man sagt, ja, es ist ja nur ein Spaziergang. Nee, das ist schon ein ganzer Eingriff auf das komplette menschliche System. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und da, das sind die kleinen Dinge, die man nicht außen vor lassen sollte und die auch viel helfen können. Und davon darf man, da darf man sich nicht von abbringen lassen oder irgendwas anderes erzählen lassen. Jeder ist individuell, jeder ist so individuell wie seine Erkrankung und da muss man einfach Fingerspitzengefühl bewahren und leider auch Geduld wahrscheinlich am Ende des Tages.
Genau, und sich, das hast du ja auch schon gesagt, die richtigen Experten an die Seite zu holen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du da warst, Moritz.
Hat mich gefreut.
Ja, danke. Gerne. Also schickt uns gerne weiter Mythen, aber wie gesagt, nur als normale Datei, nicht den Link oder also nicht den weitergeleitet von Instagram oder so. Denkt dran, das gibt auch wieder nur Klickzahlen für die anderen, sondern schreibt uns das gerne. Mich interessiert das immer, also ich gucke mir das gerne an, muss ich sagen. Du machst meistens Reaction-Videos drauf.
Ja.
Was ich auch mal sehr gut finde, ein gutes Format. Moritz, ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal so in der Natur. Bis jetzt können wir halt nur telefonieren, aber auf London bin ich auch ein bisschen neidisch. Ist schon eine schöne Stadt, muss ich sagen.
Lässt sich schon ganz gut aushalten hier, muss man sagen. Ja. Also es gibt schlimmere Orte.
Könnte lieber, das Wetter könnte besser sein, ne? Aber
ja, ich sag immer, es wird schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Also das Wetter wechselt relativ häufig. Aber am Ende des Tages ist es nicht so unterschiedlich, wie zumindest ich aus der Heimat in Deutschland gewohnt bin. Ja. Also jetzt gerade, auch wenn es hier in der Kamera ein bisschen hell aussieht, ist es eigentlich ganz aushaltbar.
Ich wollte sagen, es sieht gut aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg, Moritz. Wir halten ja sowieso Kontakt. Aber ich denke, wir machen vielleicht in absehbarer Zeit nochmal eine Folge, wenn wir andere Mythen zugeschickt bekommen haben.
Gerne.
Danke dir, Moritz.
Ich danke dir.
Bis bald.
Wunderbar.
Bis dann. Ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.